Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Guten Abend. Wie geht es dir, Mathieu? Hallo.
Ja, es geht. Ich bin ein bisschen gestresst.
Ja, warum das denn?
Na, diese ganzen Geräte, wir telefonieren ja, die sind sehr schwer zu verstehen.
Ja, man muss sagen, Mathieu und ich telefonieren heute das erste Mal, weil Mathieu gerade in Paris ist und ich in Hamburg. Und deswegen hatten wir heute einen relativ bewegten Tag, was die Koordination der Geräte angeht, mit denen wir hier aufnehmen. Aber irgendwann werden wir es auch schaffen, das entspannt hinzubekommen, ohne dass wir uns kurz davor vielleicht fast streiten.
Na, du siehst gut aus. Du fliegst morgen weit weg. Ja.
Er sieht mich auch nur sehr verpixelt, muss man auch mal sagen. Ich fliege morgen früh nach Thailand.
Thailand? Ja, wirst du in China zwischenlanden?
Nein, ich muss nicht in China zwischenlanden. Ich habe das große Glück, nur über Bangkok fliegen zu müssen. Deswegen werde ich nicht in die Nähe des allgegenwärtigen Coronaviruses jetzt kommen. Beruhigt mich einerseits. Andererseits muss ich auch echt sagen, ich bin ja echt der Meinung, dass es alles so eine relativ übertriebene Massenpanik ist, die hier irgendwie gerade ausgelöst wird. Und das macht mich auch ein bisschen wütend, weil Menschen sind halt auch so gutgläubig, was Medien angeht. Und weiß ich nicht. Was sagst du denn zum Coronavirus? Du hast doch in deiner Lebzeit bestimmt schon einige angebliche Epidemien mitbekommen.
Der letzte war SARS, kam auch aus China. Das war übertragen von Fledermäusen oder Flughunden. Wir dürfen nicht vergessen, dass im letzten Jahr in Deutschland, glaube ich, 10.000 Leute an Grippe gestorben sind.
10.000?
Und das tun sie jedes Jahr. Ja, ja. Also der Coronavirus ist auch weniger virulent als der SARS-Virus. Und ja, auch nur 3% der Betroffenen sterben. Bei dem SARS-Virus waren es 10%.
Uff. Ja, ich glaube,
aber natürlich, eine Pandemie ist nicht zu unterschätzen. Vor allem heute werden so viele Waren und Menschen hin und her geschoben auf der ganzen Welt. Das wird schon. Nur die Tatsache, dass die UNO jetzt Notstand ausgerufen hat, wird schon schwer auf die Wirtschaft schlagen.
Ja, das sowieso. Wobei ich ja auch irgendwie der Meinung bin, dass die chinesische Regierung auch einfach ein bisschen verkackt hat in deren Ehrlichkeitssituation da vor Ort. Also wie ich das verstanden habe, ist, am 12. Januar wurde der erste Patient irgendwie diagnostiziert und da wurde auch schon relativ klar, dass es halt ein Virus ist, was man so noch nicht kennt und was auf jeden Fall behandelt und irgendwo auch begrenzt und eingegrenzt werden muss. Und anstatt irgendwas zu sagen, haben sie in den nächsten 2 Wochen Millionen von Menschen ein- und ausfliegen lassen und haben erst am 25. Januar die Stadt sozusagen abgeriegelt. Und das ist halt ein ganz klarer Nicht-Eingeständnis-Fehler von oben. Also finde ich, so sehe ich das zumindest.
Ja, das ist natürlich auch in einem so riesigen Land. Sind 1 oder 2 Fälle von einer neuen Krankheit schwer einzuschätzen. Gibt auch in Afrika immer noch die Pest. 3 oder 4, oder in Indien, 3 oder 4 Fälle pro Jahr.
Oh.
Aber man darf es auch nicht übertreiben. Das Ding ist zu behandeln. Wenn man Symptome hat, sollte man schnell eine Nummer anrufen oder ins Krankenhaus. Und man sollte eben wenig in Menschenmassen sich bewegen.
Ja, oder an Flughäfen oder an Bahnhöfen.
Ja,
oder.
Ja,
cool. Also ich fliege morgen um 10 los, falls du das wissen wolltest. Ja, und das wird ganz toll. Also ich werde mich einfach mal nicht von dem ganzen Virus-Gedönse hier irgendwie stressen lassen, denn ich fliege nach Thailand in einen Yoga-Retreat. Endlich, das wollte ich immer schon machen. Und Anfang diesen Jahres hatten wir schon vorletzte Woche drüber gesprochen im Podcast. Anfang des Jahres hatte ich ja meinen so krasses Low, dass ich mir dachte, Alter, ich muss einfach für mein eigenes Glück sorgen und jetzt mir selber mein Up gönnen. Und das ist sozusagen mein Winterurlaub. 10 Tage Thailand-Retreat, nur Yoga, meditieren, Breathwork, lesen.
Und 10 Tage kein Handy?
Nee, das mit dem Handy, nö. Also ich finde, ich muss mich da jetzt auch nicht so, ich muss mich da jetzt auch nicht so restricten, ja. Ich werde weniger das Handy benutzen, aber es wird jetzt nicht komplett ins Safe gelegt, wie damals in Indien. Dafür, boah, das braucht auch immer so eine Vorbereitungszeit und so. Nee. Ich nehme das schon mit. Also du wirst mich auch da nerven und belehren können.
Juhu. Hast du schon gepackt?
Viel Uhr ist jetzt, 21.48 Uhr, so halb, ich sage jetzt einfach mal so halb.
Wie viele Paar Schuhe hast du mitgenommen?
Ich habe 2 Paar Schuhe mitgenommen, und zwar einmal Birkenstock und einmal Flipflops. Also, aha, wenn du wüsstest, wie produktiv ich packe, dann würdest du das gar nicht so mit dem ironischen Unterton sagen.
Naja, das war kein ironischer Unterton. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich finde, man sollte kein Gepäck aufgeben, sondern es bei sich in der Kabine behalten.
Ja, da magst du tatsächlich recht haben. Ich habe mir auch schon überlegt, so, ich habe in den letzten Monaten so oft ist mein Gepäck irgendwo stecken geblieben, dass ich mir echt so dachte, boah, das ist mir so in 3-4 Jahren Fliegen nicht passiert und jetzt plötzlich alles geballt. Ich habe echt schon fast überlegt, nur Handgepäck mitzunehmen, aber dann dachte ich mir auch so, ey, 10 Tage, das ist für eine Frau einfach nicht möglich, Mathieu. So, ich weiß, du bist da einfach pragmatischer.
Naja. Und auf was freust du dich in Thailand? Was hast du für eine Vorstellung von dem Land?
Oh, von dem Land? Also ich bin ja auf Koh Phangan. Das ist ja eine Insel direkt gegenüber von Koh Samui, wo ich auch lande. Und die Insel ist tatsächlich ziemlich klein, aber die ist halt wirklich weltbekannt für deren Retreats anscheinend. Also wenn man mal googelt, Koh Phangan Yoga Retreat, dann findet man so alles und mehr. Ja, ich freue mich tatsächlich auf die Menschen. In Thailand sind die Leute ja wirklich unfassbar nett, also so unglaublich zuvorkommend, ja, nett, höflich. Da habe ich Bock drauf, weil tendenziell ist ja Deutschland ein bisschen anders und gerade im Winter sind die Deutschen auch immer ein bisschen rüppiger und dadurch werde ich auch selber rüppig und ich habe keinen Bock auf Rüppigkeit. Deswegen.
Sagst du rüppig oder sagst du ruppig?
Oh, ich sag rüppig. Ist das falsch?
Das ist ein Neologismus, finde ich aber sehr niedlich.
Ja, auf die Rüppigkeit. Ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Also das wird schon nice. Warst du nicht auch schon mal in Thailand eigentlich?
Ich habe in Bangkok gedreht.
In Bangkok, ja.
6 Wochen lang, ja. Das war vor etwa 20 Jahren ein tolles Land. Da gab es Kaufhäuser, wo man Autos neben dem Gemüsestand kaufen konnte.
Was?
Und Bangkok ist ein
Bauch von einer Stadt. Vor 20 Jahren schon?
Da gab es, wie was bei uns die Currywurst ist, das sind da gebratene Kakerlaken. Die sind etwa 10, 15 Zentimeter lang und schmecken köstlich.
Oh ja, gebratene Insekten.
Wir wollen nicht wieder von Ernährung essen, aber wenn mehr Menschen Insekten essen würden,
ja,
dann gäbe es keinen Hunger mehr.
Ja, es gibt tatsächlich unfassbar viele Insekten, ja. Nur die meisten Menschen sehen das irgendwie als, ist auch eine krass gute Proteinquelle, ne? Ich finde es auch ziemlich lecker.
Ja.
Ziemlich, ziemlich lecker, muss ich sagen.
Ja, man braucht sie nicht zu schlachten, man braucht sie nicht in Massentierhaltung zu quälen. Und die schmeckten gut, die schmeckten wie Chips.
Ja, das stimmt. Wenn sie so richtig schön durchgebraten sind, dass man gar nichts mehr vom Fleisch spürt, sagte sie als Veganerin.
Ein Albino. Sie hatten mir also die Haare, was weiß ich, so. Was für eine Haarfarbe haben Albinos? Ja, schneeweiß. Ne?
Schon weiß, ja. Aber die haben auch meistens auch ganz weiße und helle Augen. Wie haben die das hinbekommen? Ja, ja.
Rote Augen sogar. Rote Augen.
Haben die rote Augen gemacht?
Die Kontaktlinsen haben sie mir erspart.
Also warst du kein echter Albino?
Nee, ich war kein echter Albino. Ich musste einen thailändischen König von Morphium abhängig machen.
Okay, und was warst du? Also wer warst du?
Ja, ich war ein Böser. Ich war ein böser westlicher Abenteurer, der da den Drogenhandel kontrollierte.
Ja, natürlich warst du ein
Thailand, Böser. Das spielte vor etwa 100 Jahren, auch da war es schon, dass das später das goldene Dreieck wurde. Das war das größte Opium-Anbaugebiet und auch Kokain kam da auch her, der ganzen Welt. Mhm. Und da haben wir auch...
Was impliziert denn jetzt gerade dieser Fakt?
Da gab es Flohmärkte, wo du kleine Raubkatzen kaufen konntest oder Affen oder riesige Elefantenstatuen. Es war, die Leute sind hinreißend, weil sie auch das Land sind, was sowohl den chinesischen Einfluss mit dem westlichen Einfluss, mit dem vietnamesischen Einfluss verbindet. Denen ist die Religion ziemlich egal. Die kommen mit allen zurecht und haben ihre eigene, ganz eigene Welt. Es gibt einen tollen Autor, der hat Bücher über Bangkok geschrieben, Bangkok Acid, Bangkok Tattoo, mit tollen Kriminalgeschichten, wo der Kommissar ist, seine Mutter ist, hat ein großes Bordell und die Morde passieren meistens in diesem Gebiet, wo die ganzen Touristen hinkommen, um die jungen Thailänderinnen zu
erwirtschaften.
Kaufen. Ja,
ja, ist sehr spannend, so kann man es auch sagen. Spannend, ja. Ja, krass. Sag mal, wie geht's dir denn gerade in Paris? Du bist ja da in einer eigentlich...
Ein bisschen stressig, diese Wärme ist schon ungewöhnlich.
Ja, ich habe das Foto gesehen jetzt bei dir auf Instagram. Mathieu hat ein sehr witziges Foto gepostet, was relativ klar darstellt, was sich verändert hat.
Rosen, die jetzt Mitte Januar. Es ist immer noch, herrscht so ein richtiges, latentes Bürgerkriegsgefühl.
Immer noch? Sind die Gelbwesten
die
immer noch
fahren aggressiver. Jetzt ist der Streik, hat sich ein bisschen gelegt. 70% der S-Bahn, der Metros fahren wieder. Aber es herrscht so eine geladene Stimmung immer noch im Land.
Geladen, ja, das glaube ich dir.
Ja, so aufgeladen mit Spannung. Es ist natürlich in Paris ist auch ein riesiger Bauch wie Bangkok. Und hier, das kann alles verdauen, dieses Gebiet.
Ja, das stimmt. Die Franzosen wussten auch immer schon gut, wie sie sich irgendwie auf den Straßen zu bewegen hatten, auf ihren eigenen Straßen.
Na, die gehen auf die Straße, die Franzosen. Die demonstrieren wegen jedem Mist. Da gehen Millionen auf die Straße. Auch für die guten Sachen.
Wollte ich gerade sagen, ein paar Sachen haben ja auch schon Sinn gemacht, ne? Zum Beispiel damals die gute Französische Revolution, die war ja auch nicht ganz ohne.
Mai 68, ja, das war schon toll. Bei uns hieß es dann, unter den Altaren der Mist von 1000 Jahren oder der Mief von 1000 Jahren. In Frankreich sagten sie, unter den Pflastersteinen ist der Strand. Oder wer einmal mit derselben pennt, gehört schon. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Oder trau keinem über 30. Das waren gute Slogans, ja.
Ja, das ist auch eine gute Zeit einfach. Hört sich mal so schön an. Hattest du, aber damals warst du noch nicht so pflanzenverliebt, wie du es jetzt bist. Ich glaube, dein Pflanzen gefällt eigentlich ganz gut, dass es jetzt gar nicht mal so kalt ist, oder? Deine Babys.
Aber das kommt mit dem Alter. Also jetzt gucke ich jeden Tag meinen Pflanzen beim Wachsen oder beim Verwelken zu. Das ist sehr wichtig. Das macht Sinn. Und da, ich habe gerade wieder jetzt ein paar Sachen gepflanzt. Ich habe gelernt, dass man die Pflanzen, die Rosen zum Beispiel, nicht vor dem ersten Frost zurückschneiden darf. Nur hier kommt kein Frost. Deswegen wachsen die ganze Zeit weiter.
Ah.
Schon gespenstisch, da spürt man den Klimawandel schon am eigenen Leib.
Apropos Klimawandel. Nee, gar nicht apropos Klimawandel, aber was geht jetzt momentan gerade eigentlich vor sich in den Nachrichten?
In den Nachrichten? Hm. Heute ist der 31. Heute Abend ist Brexit. England nicht mehr Teil von Europa.
Brexit ist heute auf jeden Fall Phase. Ja, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich hatte da eine Meinung zu. Ist mittlerweile ein bisschen verschwommen, weil ich mir auch so denke.
Ich finde es hirnverbrannt. Ich finde es auch gefährlich. Das wichtigste Problem ist die Grenze zwischen Nordirland und Irland, die jetzt wieder, wo man seine Sachen wieder verzollen muss. Ich meine, Irland bleibt ja in der EU und Nordirland gehört immer noch offiziell zu England.
Ja, so ein Quatsch auch, so diese ganzen komischen, selbst ausgedachten Staatsgrenzen, so als hätte das irgendeine höhere Macht da so hingezeichnet und als sei das komplett wichtig, wo sich jetzt welches Land hin bewegt. So, warum kann man nicht einfach verstehen, dass wir alle eins sind und auch einfach viel, viel besser gemeinsam funktionieren?
Ja, weil wir viele verschiedene Sprachen haben und weil die Leute eben Angst vor allem haben, was über ihre Dorfgrenzen hinausgeht, was fremd ist. Ich finde auch, diese ganze Nationalstaaten-Idee hat sich vollkommen überlebt. Wir brauchen keine Staaten mehr.
Natürlich nicht.
Wir haben so viel zu tun, um irgendwie die Welt bewohnbar zu halten, noch ein paar Jahre, dass Staaten, Nationen, Kriege, Könige, das ist alles Schnee von gestern.
Und das ist auch so irrelevant und auch so nicht fördernd einfach. Es bringt gar nichts, dass fucking England, sorry, pardon my French, aber aussteigt. Im Endeffekt wird sich nichts ändern, außer die ganzen Trade-Geschichten, die dazu kommen, die einfach nur komplizierter werden für das Land. Es ist nicht mehr in der EU, also nicht mehr in dieser europäischen Familie, die wir im Endeffekt irgendwo sind oder weswegen die überhaupt entstanden ist, um eine gemeinsame Sicherheit zu haben, genau wie die Vereinigten Staaten Amerikas. Da würde jetzt auch nicht einfach Tennessee aus dem Nichts sagen, ich will nicht mehr in den USA sein, so, ich möchte jetzt zu Mexiko
Bayern
gehören.
Könnte wieder ein Königreich werden.
Bayern?
Ja, Bayern war ja, bevor es Deutschland wurde, 1871 hatte Bayern einen König, da hatte Preußen einen König und Bayern hatte einen König.
Also das können Sie gerne.
Die königliche Familie in England kommt auch zum großen Teil aus Hannover.
Das bringt genauso viel wie Brexit. Das ist super. Alle hören sich wieder ihre Könige und kümmern sich wieder um ihren eigenen kleinen Furzstaat. Dann können wir mal sehen, wie der Nationalismus und wie der Klimawandel sich dadurch verändern. Ja.
Meine, aber fehlen werden sie mir nicht besonders. Aber
was?
Fehlen werden mir die Engländer nicht besonders. Und die Freude, die man hat, behält man. Stimmt. Egal, ob sie nun in der EU sind oder nicht. Aber ich finde es schon schade. Ich glaube, die Engländer sind auch rausgegangen, weil sie Angst vor der deutschen Stärke in Europa hatten.
Kann sein. Das kann natürlich sein. Und sie sich selber natürlich als die Königsmacht irgendwo weiterhin etabliert haben wollen. Ja.
Das war das größte Kolonialreich seit den Mongolen. Also denen gehörte die Welt. Heutzutage gibt es immer noch das Commonwealth. Die Königin ist immer noch das Oberhaupt von Australien und Kanada. Sie hat noch nichts mehr zu sagen.
Ja gut, aber das gibt es ja oft. In Dänemark gibt es ja auch noch eine Königsfamilie.
Ja, klar, aber ich meine, Dänemark ist nicht so groß wie Australien. Aber du hast schon recht, es gibt in Europa viele. Belgien, Spanien, Schweden, Dänemark, die haben alle Könige.
Ich finde diese Skandi-Länder ja echt super spannend. Wusstest du, dass Dänemark jetzt on the verge ist sozusagen, also kurz davor ist, das erste CO2-neutrale Land der Welt zu werden?
Das erste neutrale Land?
CO2-neutrale.
Ach so, die haben jetzt, glaube ich, auch die in den Schulen die Begriffe junge, Mädchen, bisexuell, homosexuell.
Genau, das auch. Das ist in Schweden, genau. Das sind genderneutrale Schulen, genau.
Ja, völlig klasse, stimmt.
Aber genau, also der Airport ist, glaube ich, 2019 waren die Flüge schon CO2-neutral abgesetzt. Und ab 2030 ist, glaube ich, der komplette Flughafen und auch alle Vehicles, die da drin rumfahren und so, die Busse, die Autos, alles CO2-neutral. Und generell finde ich einfach, es ist irgendwie ein spannendes Land. Die Sprache kann ich nicht so 100% ernst nehmen, aber ich finde es schon ein ziemlich witziges Land. Ich bin jetzt ja auch gerade, ich war ja gerade da.
Du warst bei Pauli.
Genau, ich war bei Pauli. Meiner besten Freundin, die jetzt nach Kopenhagen gezogen ist, vor jetzt 2,5 Jahren, und da studiert. Aber vor allem, also der Hauptgrund, weswegen ich da war, war ja, damit ich mein Projekt in Uganda sozusagen in die Öffentlichkeit trage. Wir hatten ein wunderschönes Launch-Event. Ich arbeite mit einem Kunden zusammen, der sozusagen diese Organisation, die ich unterstütze, also KAYO, finanziert, und dafür sind wir auch letztes Jahr, wie du weißt, nach Uganda geflogen im Oktober und haben wirklich im Norden Ugandas, eines der ärmsten Länder der Welt, so eine wunderschöne Community entdeckt und Frauen vor allem und Kinder kennengelernt, die einfach da ja ihr Leben leben, und das war irgendwie super schön.
Hast du noch Kontakt mit denen? In Kontakt mit denen?
Ja, klar hatten wir Kontakt mit denen. Also das war schon so, dass die auch verstanden haben, dass ich oder wir da irgendwie jetzt auch irgendwo dazugehören zu den paar Weißen, die da ab und zu mal wegen dem Projekt rumschwirren. Und ich kann es ja mal kurz versuchen zu erklären oder kurz gehalten. Der Kunde, mit dem ich arbeite, unterstützt das Projekt KAYO. Und zwar schreibt man das CA und dann dieses I mit den zwei Punkten oben. Das ist irgendwie so ein afrikanisches I, keine Ahnung, O. Und KAYO wiederum stellt Frauen ein vor Ort, also als Arbeitskräfte, welche Shea-Nüsse, woraus die wunderbare Shea-Butter und
Shea-Butter, die ich jeden Tag liebst, auf meine Hände tue.
Ich habe sie auch für dich mit. Ich habe dir eine mitgebracht.
Hast du mir mitgebracht, ja.
Das ist wirklich eigentlich eins der geilsten Hautpflegeprodukte der Welt, so die es gibt. Zumal es wirklich 100% natürlich ist und aus diesen Nüssen gewonnen wird. Und die machen wirklich, die ernten die, und dann 4 Monate im Jahr werden diese Nüsse gesammelt, dann werden sie aussortiert, dann werden sie gesäubert, und dann werden sie an KAYO weitergegeben, welche sie wiederum zu Butter verarbeitet. Und dann werden diese kleinen Buttergefäße, also Shea-Buttergefäße, den Frauen zu einem sehr niedrigen Preis wieder zurückverkauft, damit die wiederum die in ihren Siedlungen und im Dorf verkaufen können. Das heißt, eigentlich geht es um Women Empowerment. Also es geht darum, diesen Frauen einen Sinn zu geben und auch irgendwo das Gefühl zu geben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Die können jetzt endlich Geld ansparen, die können Businesses irgendwo für sich erkunden. Und das ist einfach eine unglaublich schöne Sache. Und der Fakt, dass ich in Kopenhagen mit diesen Kunden mein eigenes Launch-Event sozusagen haben durfte, wo dann das Video von Uganda lief, das schicke ich dir auch nochmal. Das war so nice. Also wir haben uns ja auch noch gar nicht gesehen seitdem. Das war echt, einfach irgendwie sehr, sehr herzerwärmend. Auf jeden Fall, ja.
Das finde ich gut, dass man, ja, was fürs Empowerment von Frauen oder Mädchen überall macht. Macht dasselbe für Kinder im Jemen, in Kenia, auf den Philippinen.
Ja, man muss sagen, Frauen sind in diesen Ländern wirklich leider immer noch unterdrückt. Das ist einfach so.
Fürchterlich, ja.
Aber dafür kämpfen wir ja. Ich muss dir mal eigentlich, ich muss dir mal kurz etwas erzählen, was ich gemacht habe. Und zwar, weil wir gerade beim Thema Kopenhagen sind. Und zwar weiß ich nicht, ob ich was eigentlich ein bisschen vielleicht halb Illegales gemacht habe.
Oder öffentlich, ja.
Zumindest, wie sagt man, gesetzeswidrig?
Sagt man ja, das? So kann man sagen.
Ja, das ist dann nicht so ganz illegal, aber so ein bisschen. Okay, also.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Du weißt ja, dass das Problem, was wir in der Familie haben, weswegen wir eigentlich nicht so viel trinken sollen und dann aus dem Haus gehen.
Du hast Alkohol getrunken, nein, in Kopenhagen.
Nein, Quatsch, nicht trinken. Ich meine generell trinken. Wasser trinken.
Ja.
So, wir beide haben dieses Problem. Du musst auch alle 5 Minuten immer auf Klo. Doch, du schüttel jetzt nicht so den Doch.
Also wen habe ich neulich getroffen, der genauso oft pinkeln geht wie ich?
Ja, ich, mich.
Ach, bist du das?
Ja, ich bin das.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut.
Auf jeden Fall, was passiert ist.
Ich nannte das früher Sextanerblase. Das habe ich schon immer. Aber ich schlafe die Nacht durch.
Ja, das tue ich auch. Das ist wundervoll, Mathieu. Aber darum geht es jetzt nicht so. Sondern.
Also Kopenhagen. Kopenhagen.
Es ist so, dass jeder, der schon mal von Hamburg nach Kopenhagen gefahren ist, mit dem Zug, muss man dazu sagen, ich will ja jetzt nicht mehr nur Inland fliegen, sondern ich will eigentlich jede Strecke, die ich mit dem Zug hinter mir legen oder hinlegen kann, will ich eigentlich auch mit dem Zug machen. Egal, wie viel länger es dauert. Und es hat
Zug
sich auch
oder
mega
im Flug? Du hast Zug gesagt.
Ne? Zug, im Zug.
Zug, ja, mit ja. Z.
Schon mit Z, ja, schon mit Z,
ja, ja,
nicht
gut,
mit F.
Okay.
Und dieses, dieser Zug, der von Hamburg nach Kopenhagen fährt, fährt irgendwie 4 Stunden. Das ist mega entspannt. Man fährt durch, man kann durchpennen, man muss nicht mal irgendwie umsteigen. Und auf jeden Fall sind diese Züge ein bisschen anders gestaltet als die Züge in Deutschland. Und zwar haben sie ein bestimmte, ja, also die haben halt so Toiletten, die so ein bisschen, also erstmal sind die ein bisschen weird, aber das ist auch egal. Und zwar werden diese Toiletten, was interessant an diesen scheiß Toiletten ist, sie werden geschlossen und zwar komplett geschlossen, wenn die Polizei reinkommt auf der Grenze zu Dänemark und Passports kontrolliert, damit sich da kein Mensch drin versteckt.
Damit sich da kein blinder Passagier versteckt.
Genau, das ist erstmal verständlich. Aber das war mir A, nicht bewusst. Und B, dachte ich mir halt auch.
Dann muss es natürlich blöd.
Ich bin aufgewacht. Ich habe nämlich geschlafen 2 Stunden. Bin dann aufgewacht, weil mir ein sehr hektischer und ein bisschen unfreundlicher Polizist seinen Polizistenmarke ins Gesicht gehalten hat, wäre auf jeden Fall nicht nötig gewesen, da ich da einfach mal ein kompletter, wie so ein Stormtrooper sahen die aus. Die kamen so rein, als hätte da irgendjemand gerade eine Bombe gesät und haben halt alle extrem hektisch nach ihren Passports gefragt, so, damit der Zug auch weiter konnte. Und dann habe ich halt halb schlafgetrunken irgendwie mein Perso gezeigt und meinte so, ja, okay, alles gut. Sind die weiter, sind die runter vom Zug, Türen schließen sich und wir fahren weiter. Und ich erstmal so, pf, okay, alles gut, gut, muss ich halt mal wieder auf Klo, ne? Bin aufgestanden und sehe halt so, ja, okay, diese Tür ist verschlossen, gut, denk halt, da ist jemand drin, geh zur anderen Seite des Zuges, wo halt die zweite Toilette in unserem Abteil war, ja, ist auch geschlossen. Und ich warte dann halt da so 5 Minuten, werd schon so langsam ein bisschen nervös, weil ich mir halt so denke, ja, okay, ätzend so, ich müsste jetzt echt schon mal auf Klo, ja, und dann ist halt da nichts passiert. Und irgendwann habe ich halt dann angefangen, so ein paar dänische Passagiere zu fragen.
Was ist passiert? Du hast dir die Hose gemacht.
Warte doch bitte kurz. Mach noch keine Annahmen. Annahmen, die wahrscheinlich vielleicht sogar in die richtige Richtung gehen. So, und dann habe ich halt die dänischen Passagiere gefragt, ob sie nicht wüssten, was da los sei, weil diese Toiletten halt wirklich schon seit 10, 15 Minuten zu waren und da halt niemand drin war, weil ich geklopft habe wie so eine Verrückte. Und die meinten so, ja, die schließen die halt, immer wenn die Kontrolle gemacht wird, die werden bestimmt bei der nächsten Station wieder geöffnet. Und ich saß da so und war so, wann ist bitte die nächste Station? Und die sagen, das stand halt so auf diesem Dings, 20 Minuten. Und ich so, Gott, ich schaffe ganz sicher keine 20 Minuten mehr. Und dann habe ich was gemacht, wofür ich mich sehr schäme, aber es ging wirklich nicht anders. Ich habe meine Teekanne, das war so eine Plastikkanne, das war so eine, naja, nicht eine Plastik, aber so eine Kunststoff-Dings, wo halt der Teebeutel drin war. Da passen circa, ich schätze mal, 1,6 Liter rein. Und ich habe die richtig schnell auf Ex getrunken und bin in das Schaffner... Und bin in die Schaffnerkammer, die aus irgendeinem Grund offen war, weil dieser Schaffner halt nicht da war, bin ich da rein und hab in meine Teekanne gepinkelt. Und das Krasse war, die ist wirklich, ich konnte ja nicht aufhören. Bei Menschen ist es ja anders als bei Hunden. Wenn du einmal anfängst, dann kannst du ja nicht mehr aufhören zu pinkeln. Und ich habe diese Kanne wirklich bis zum letzten Rand voll gemacht. Und habe dann zum Glück, war ich dann fertig. Ich habe echt 1,5 Liter gepinkelt. Und dann habe ich halt so gedacht, scheiße, wenn ich jetzt mit dieser vollen Kanne, die war durchsichtig, deswegen konnte man das sehen, wieder zu meinem Platz gehe, dann sehen ja alle Leute hier, dass ich mit einer leeren hin bin und mit einer vollen Kanne zurückkomme, mit gelbem Tee drin. Weil alle wussten, dass die Toiletten zu sind.
Urin, naja, hat etwa dieselbe Farbe wie gewisse Tees.
Ja, genau, genau, das war nämlich auch das Ding.
Gute Tarnung. Und
was ich dann getan habe, ist, ich habe die Kanne erstmal in diesem Schaffner-Dings gelassen, weil ich dachte, ich hole sie mir später. Oh Mann, oh. Es war eine Notlösung. Es war eine Notsituation. Und dann bin ich raus wieder an meinen Platz und habe halt immer wieder zwischendurch geguckt, okay, kann ich die jetzt wieder mitnehmen? Und das Problem war, dass dann, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber irgendwann kam der Schaffner halt wieder rein, so bei dem nächsten Stopp, und hat halt seine Kammer abgeschlossen und ich konnte meine Pipikanne dann nicht mehr rausholen.
Und du hast nicht angeklopft und gesagt, ich brauche meine Teekanne.
Nein, die war ja leer. Er war nicht mehr drin. Ich glaube, der hatte gemerkt, oh, ich habe meine Schaffnertür aufgelassen, jetzt muss ich sie wohl mal zuschließen und ja, jetzt steht da halt so, Mann, jetzt steht da halt so eine Teekanne mit Pipi gefüllt irgendwie in diesem Schaffnerhäuschen und ich habe sogar ein Foto gemacht, so zwischen dem Spalt der Tür, um mich zu verabschieden von ihr, denn ich habe sie ja logischerweise nicht mehr zurückbekommen, aber ja, weißt du, manchmal muss man im Leben auch einfach akzeptieren, dass man gewisse Situationen nicht umgehen kann. Und sie einfach so, ja, für das nehmen, was sie sind. Ist das nicht Urinieren in der Öffentlichkeit? Ist das nicht ein bisschen gesetzeswidrig?
Das ist nicht illegal. Das ist nur eine, wie nennt man das? Das ist keine Straftat, sondern nur ein...
Ordnungswidrigkeit.
Was?
Ordnungswidrigkeit.
Ja. Ordnungswidrigkeit, ja.
Ja.
Aber da wird man nicht für bestraft.
Und selbst das wenn, das Zettel war in Dänemark, das war nicht auf deutschem Boden.
Außerdem müssten sie ja immer erstmal beweisen, dass es dein Urin ist.
Na, spätestens, wenn sie den Podcast hören.
Aber sie können nicht. Wenn sie den Urin aufgehoben haben, ja, dann könnten sie jetzt eine DNA-Probe von dir machen und denn vor Gericht genügt nicht, dass du es nur gesagt hast.
Ja, das stimmt.
Müssen sie schon beweisen, dass es deiner ist. Also ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, aber die Geschichte ist sehr spannend.
Wunderschön, ja. Aber was war deine Pinkel-Story? Hatten wir gerade auch eine von dir?
Ich habe das erste Mal in die Hose gemacht, als ich 5 war, als ich einen Film gesehen habe, der hieß 101 Dalmatiner. Und als dann die Cruella de Mil, diese schreckliche Hexe, die alle umbringen will, in ihrem Auto zum Schluss über einen Abgrund fährt, gibt es eine Großaufnahme von ihr. Und das hat mich so entsetzt, dass ich dann voll in die Hose gemacht habe und dann breitbeinig, beschämt, mit nassen Hosen wieder nach Hause gegangen bin.
Aber wie alt warst du da?
5 oder 6.
Ja, okay, also das finde ich aber total okay. Nein,
das war das erste Mal.
Das war nur das erste Mal. Wann war denn dein letztes Mal?
Meistens habe ich im Kino ins Klo gemacht, in die Hose gemacht, weil der Film so spannend war, dass ich nicht weg wollte.
Ja, Okay, aber da, meistens bei, heißt öfters als einmal. Bei
einem Bergmann-Film, der hieß Das Schweigen. Das war so ungeheuerlich, weil ich hatte gehört, das ist das erste Mal, das war glaube ich 1962 oder so.
Ah.
Da war ich also 12 und da habe ich mich reingeschmuggelt. Der Film war ab 18. Und dann sah man tatsächlich, wie in einer Theaterloge ein Mann und eine Frau miteinander Sex hatten. Und da gab es eine noch ungeheurere Szene. Das war dann, wie Ingrid Thulin sich auf ihr Bett setzt mit dem Rücken zur Kamera und sich dann zurücklehnt und anfängt, wie nennt man das, zu masturbieren. Und da war ich so gespannt, das zu sehen, dass ich in die Hose gemacht habe.
Okay, jetzt will ich aber nicht wissen, wie alt du warst tatsächlich.
Da war ich 12.
Das will ich. Ja, okay. Na gut. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so 17, 18, dann hätte ich es auf jeden Fall ein bisschen weirder gefunden.
Nur das letzte Mal habe ich in die Hose gemacht. Ja, vor 2 Stunden.
Nein, hallo! Nicht solche ja, Witze hier.
Nur ein bisschen.
Nicht hier so.
Weil ich sehr gelacht habe.
Gut, dass wir vor 2 Stunden noch nicht telefoniert haben. Das war nicht mein.
Also jetzt sind wir von Thailand nach Uganda, nach Kopenhagen gesprungen. Aber
du solltest doch eigentlich heute Abend auf einem Event sein, sag mal. Warum bist du da eigentlich?
Ja, da hatte ich keine Lust hinzugehen. Das war die Eröffnung einer Bibliothek von dem zu Ehren der Tante von Colomb, Benoît Groult. Das war eine Feministin, das war die erste Feministin, die gesagt hat, Sex mit Männern kann Spaß machen.
Oh.
Ein wunderbares Buch geschrieben, das hieß damals auf Deutsch Das Salz auf meiner Haut, hat in Deutschland mehrere Millionen Exemplare verkauft, es gab auch einen Film.
Aber davon hast du mir schon mal erzählt, warum, aber das scheint dir ja gefallen zu haben, warum bist du dann da nicht hingegangen?
Ja, sie mochte ich sehr, die ist aber vor 4 Jahren mit 97 gestorben.
Ach so.
Sie war eine sehr interessante Person. Sie war nicht sehr herzlich, aber das war eine der ersten, ja, kämpferischen Feministen, Feministinnen. Und hat viel bewegt hier, wie Simone de Beauvoir oder andere aus derselben Generation. Und habe ich aber keine Lust gehabt, da hinzugehen und reden zu hören über die Bibliothek, die jetzt nach ihr benannt wurde.
Hm.
Außerdem war ich zu nervös wegen unserem Podcast, weil die Maschine nicht funktionierte. Ich war 3-mal in dem Geschäft, weil sie mir erst eine falsche SIM-Karte verkauft haben. Und dann erreichte ich die Leute nicht, die mir es hätten erklären können. Da bin ich wieder hingerast und dann... Ich war sehr gestresst und war
oh Mann.
Froh, hoffe, dass Colomb mich dann befreit hat von den Gewissensbissen.
Oh, sehr schön. Ich nicht hingegangen das ist bin. Gut. Ja, Colomb ist Mathieus, wie will man das nennen? Lebenspartnerin. Lebensgefährtin.
Ja, mein Partner als Partnerin, ja.
Sie ist auch eigentlich der Mann der Beziehung. Ich glaube, deswegen passt ihr auch so gut zusammen. Ist auch deine längste Beziehung bis jetzt, ne?
Aber die Peitsche hat sie in der Hand.
Ja, deswegen meine ich ja. Also sie ist der Mann in der Beziehung. Und ich glaube auch nur deswegen funktioniert diese Beziehung schon so lang.
Richtig. Also sie hat sehr viel Androgynes. Ich habe sehr viel, ich habe auch sehr viel Androgynes. Also sie hat sehr viel Männliches, ich habe sehr viel Weibliches. Und dadurch sind wir ein gutes Yin-Yang-Gespann.
Ja, sie übernimmt den männlichen Part und du den weiblichen. Das finde ich gut.
Ja, nicht immer, aber... Würde ich mal sagen, zu 80% der Zeit.
Schon zu 80%, ja. Was habt ihr denn gemacht die Tage in Paris? Erzähl mal ein bisschen, was ging so?
Doch sie kritisiert mich sehr oft. Wir waren aber auch zusammen im Theater. Wir haben eine tolle Kafka-Adaption gesehen.
Oh, nice.
Und waren auch in einem guten Film zusammen, der heißt Little Woman.
Little Woman.
Ein französischer Bestseller, der heißt die 4 Töchter March. Über 4 junge Mädchen und ihre Entwicklung. Das war ganz gut, aber ein bisschen kitschig.
Ja.
Und dann schimpft Colomb immer, oder wenn sie Fernsehen guckt und dann jemanden sieht, der interviewt wird, und dann sagt sie, die hat zu viel Lippenstift an.
Ja, man muss und, ja auch sagen, Colomb war ja auch wirklich 40 Jahre lang in der Mode als Journalistin beschäftigt in Frankreich. Die weiß auch einfach, was guter Stil ist. Weißt du noch, wie sie mich angekeift hat, als ich vor 3 Jahren oder sowas mal auf der Paris Fashion Week dann nach Hause gekommen bin abends mit meiner Freundin und hohe Schuhe anhatte? Boah, hat sie mich, das ist nicht mehr trendy, das ist nicht mehr Mode, das sieht einfach irgendwie nicht stylisch aus, hohe Schuhe sind sowas von gestern. Und ich war so, okay, ich trage nie wieder hohe Schuhe, versprochen.
Erkenne ich sie gut wieder, ja.
Finde ich okay.
Sie hat mich fertig gemacht am Anfang, wenn ich meine T-Shirts ungebügelt angezogen habe.
Boah, wer bügelt denn noch seine T-Shirts heutzutage, ey, oh Gott. Also, ich schätze mal viele
genau,
Leute, aber
das
ich
ist
nicht.
Die Retourkutsche, ja.
Wir beiden einfach.
Und wir haben viel gemacht zusammen, aber weil sie ist dabei, auch ihr Buch jetzt zu Ende zu schreiben. Deswegen, heute Morgen ist sie, glaube ich, um 4 Uhr aufgestanden, um zu arbeiten.
Wow.
Ich dann auch. Ich übersetze gerade ein Stück, was ich in Deutschland machen will. Hm. Das macht wahnsinnigen Spaß. Und ja, das ist das Schönste eigentlich, was man sich vorstellen kann, wenn du mit jemandem bist, der auch schreibt und wo man jeder seine Zeit hat und wo man sich dann wieder trifft, wieder sieht und sich freut oder sich anschreit.
Ja, das ist das Schönste. Also würdest du sagen, ich kritisiere dich mehr oder sie kritisiert dich mehr?
Sie kritisiert mich weit mehr. Ich kritisiere sie nie.
Nein. Ich meine, ob ich dich mehr kritisiere oder sie.
Manchmal, du bist genauso direktiv wie Colomb.
Ja.
Du bist in der Hinsicht, ja, du bist störrisch in dem, was du anderen an den Kopf wirfst. Du sagst es zwar herzlich, aber du bist schon ziemlich penetrant manchmal. Mit den Dingen, die du wiederholst oder die du. Aber du hast auch eine Art, auch die härtesten Dinge sehr freundlich zu sagen.
Nicht immer.
Und bei
ich schreie
Colomb
dich schon
ist es umgekehrt.
Doll an manchmal.
Oh. Oh, gut, aber nicht zu Vergleich zu Colomb.
Ja, ich kenne euch ja auch jetzt schon seit 15 Jahren zusammen und ich muss sagen, es gab immer wieder solche und solche Phasen. Ich habe das Gefühl, früher hat sie noch versucht, es ein bisschen weniger vor mir oder vor ihrem Sohn oder halt vor den Kindern zu machen. Mittlerweile ist ihr das auch so scheißegal.
Ja, aber ihre Kinder, die verteidigen mich dann auch schon mal, da bin ich ganz dankbar.
Ja, das finde ich auch süß. Ich würde dich
aber
auch
verteidigen. Du hörst schon sehr auf sie, ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde halt, sie ist eine unglaublich inspirierende Person auch irgendwo. Jetzt nicht unbedingt, ja. Sag ihr das mal bitte nicht, aber, secret. Nein, was, sagen wir jetzt mal, was Erziehung angeht, ja, und auch Zwischenmenschlichkeit und Herzlichkeit, da wäre jetzt vielleicht jemand anderes mein Vorbild, sagen wir es mal so. Aber
interessiert
was,
sie nicht.
Was ihre Klarheit und ihr Durchhaltevermögen.
Ihre Lebensklugheit, ihre Klarheit, ihre.
Ja,
auch ihre.
Weißt du, so ihre. Auch, dass sie sich so verbeißen kann in Dinge und die dann so hardcore durchziehen. Ich meine, die hat mit 20, glaube ich, ja ihr erstes Kind bekommen und war dann direkt am Tag danach wieder auf den Beinen. Die hat teilweise Nächte durchgefeiert, ohne Drogen zu nehmen und ist dann direkt zur Arbeit morgens und hat so hardcore. Ja. Einfach ihr Leben in Paris als Journalistin gelebt, was echt nicht einfach gewesen sein muss damals. Und deswegen ist sie auch Chefredakteurin der Vogue geworden, so, weil sonst schaffst du sowas auch einfach nicht. Du musst so einen Biss haben einfach. Und das finde ich inspirierend an ihr.
Ja. Den Biss hatte sie schon, als sie klein war.
Ja, das glaube ich auch.
Sie hat sich durchgebissen. Ich glaube, die ist 5-mal von der Schule geflogen.
Ciao.
Sie war in so Klosterschulen. Wo sie sich immer mit den Nonnen und den Lehrerinnen, den Schwestern angelegt hat.
Mit den Nonnen, oh Gott.
Ja.
Oh Gott, das gab es ja
noch. Was ist das für ein Blödsinn? Die Maria war keine Jungfrau.
Ach.
Bang, raus aus der Schule.
Ja, sie ist halt auch Atheistin, ne? Was sagt sie denn jetzt gerade zur Trump-Impeachment-Geschichte?
interessiert sie nicht. Geopolitik interessiert sie nicht. Mhm. Das ist alles, das findet sie alles entsetzlich, schrecklich. Aber die interessiert sich so mehr für die französischen Intrigen und für Familiengeschichten, schreckliche Familiengeschichten. Sie findet es klasse, dass jetzt Meghan mit ihrem Prinz Harry endlich die englische Königsfamilie verlässt.
Geil.
Sie ist französische Spezialistin für das englische Königshaus.
Stimmt, darüber hat
gewesen
sich
lange. Und Nicolompa weiß man eigentlich nie vorher, was sie mag und was sie nicht mag.
Selbst nach 15 Jahren Beziehung nicht.
Nein, das ist aber auch spannend. Also es ist schwierig manchmal, aber es ist immer intensiv.
Ja. Aber was ich echt sagen muss bei euch beiden, das ist mir schon voll früh aufgefallen und da auch viele Leute oder viele Patchwork-Familien sich irgendwie mit identifizieren, ist ja nie am Anfang einfach, wenn zwei Leute zusammenkommen, die ja schon, ich meine, wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt oder als ihr zusammengekommen seid, ja schon, weiß nicht, 55, so um den Dreh?
Ja, sie war Ende 50.
Sie ist ja noch einen Ticken älter sogar, du standest ja immer schon auf eher ältere Frauen und ich meine, man bringt ja beide auch irgendwo sein Ballast, sage ich jetzt mal, oder sein Baggage mit. Mit Kindern möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Kinder der Ballast sind, aber man bringt halt schon etwas mit in die Beziehung, gerade in dem Alter. Und ihr habt zwei sehr intensive Familien, sehr intensive Charaktere, sehr intensive Lebensgeschichten einfach. Alles ist einfach intensiv bei euch. Und ich habe damals schon mir gedacht, so wow, wie soll ein Mensch, der so intensiv ist wie Mathieu, mit so einer Frau, die auch so intensiv ist, klarkommen. So, das ist ja Alpha plus Alpha ergibt Katastrophenbombe, dachte ich. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ihre Energie, die so krass ist, dadurch, dass sie noch einen Ticken krasser ist als deine, dich ruhiger macht. Das ist ganz spannend irgendwie so. Das hat über die letzten Jahre dich auch einfach ruhiger gemacht. Du bist nicht mehr so explosiv, nicht mehr so impulsiv.
Das ist interessant, was du sagst. Ja, das stimmt.
Du denkst länger über Dinge nach, bevor du sie sagst. Ich finde das schon, ich finde das wirklich bemerkenswert, was das auch in dir verändert hat.
Ja. Nee, sie hat mich sehr verändert. Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Sie ist in Krisen, ist sie fantastisch.
Mhm.
Und im alltäglichen Leben ist sie anstrengend oder hinreißend.
Mhm.
Es gibt nie ein Mittelmaß. Wenn sie mich fragt, was ist denn los mit dir? Dann sage ich, gar nichts. Ja, wieso siehst du so unbewegt aus? Ich sage, ich bin gerade auf einem Plateau. Das ist ja schrecklich.
Heißt,
Trump Impeachment kommt jetzt hier.
Noch eine Nachricht. Was hast du denn in letzter Zeit... Was hast du denn in letzter Zeit darüber so
aufgefasst? Ich guck jeden Tag den Prozess an. Es ist eine solche Farce, diese republikanische Partei ist wie die Mafia.
Update me. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass jetzt Zeugen gerufen werden sollen.
Nee, eben nicht.
Hast
du das gehört? Die diskutieren das gerade noch. Hier ist es jetzt 10:30. Die sind immer noch dabei.
Krass.
Es gibt zwei oder drei Senatoren, die eventuell dafür stimmen werden. Und das würde ein Patt bedeuten. Das heißt, gleich viele wollen Zeugen haben und gleich viele nicht.
Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, was Impeachment bedeutet für die Leute, die das vielleicht nicht wissen.
Impeachment bedeutet, ist ein Amtsenthebungsverfahren.
Ja.
In der amerikanischen Verfassung steht, wenn der Verdacht besteht, dass der Präsident Wahlen manipuliert oder Betrug begeht oder seine Macht missbraucht.
Ja, Mensch.
Dann kann ein Verfahren gegen ihn eingeleitet werden. Und wenn dann die Beweise ausreichen, dann kann er seines Amtes enthoben werden.
Und wer hat es eingeleitet in diesem Fall?
In diesem Falle hat es eingeleitet das Repräsentantenhaus. Das ist die Kammer der Abgeordneten.
Mhm.
Das Parlament, würde man sagen. Es gibt aber in Amerika eine andere Kammer, das ist der Senat. wo die Senatoren drin sind und die haben leider die Mehrheit und sie sind alle schwarz und konservativ und stehen hinter, kriegen ihre Lippen nicht von Trumps Arsch weg. Hm. Und es ist entsetzlich. Hast du gehört, dieses Video, wo er diesem ukrainischen Gangster, der für seinen Anwalt arbeitet, irgendwie befiehlt, die amerikanische Botschafterin in der Ukraine abzuschalten.
Ja.
Take her out.
Ja, das habe ich gelesen. Take das war ein her Tweet, out. Ne?
Das ist ein Satz, den ein Gangsterchef sagt, wenn er jemanden umlecken lassen will.
Ja, ja. Ich dachte auch, es sei ein Fake oder ein Joke, aber mittlerweile denke ich mir auch, also es überrascht mich einfach nicht mehr, was er schreibt.
Der Typ ist vollkommen primitiv und unberechenbar.
Ja. Das ist echt so angsteinflößend, dass so jemand so eine unglaubliche Macht irgendwie.
Ja, naja.
Na gut. Aber ich wollte mal sagen.
Aber auch da wieder, wenn du dir die Gesichter dieser republikanischen Senatoren anguckst, die sehen alle aus, als hätten sie 4 Schlaganfälle, 13 Gesichtsoperationen, die schiefgelaufen sind, hinter sich. Das ist ein solches.
Na, bei dem Essen in Amerika.
Weiße Männerbande, ja, über 80.
Brutal. Alte, weiße, konservative, frustrierte Männer regieren unsere Welt und das macht mich einfach irgendwie echt, sprachlos so deswegen, ein bisschen, ne?
Ein die sterben ja nicht weg, sprachlos. Das ist das Blöde. Warum krepieren die nicht? Wir werden immer älter und diese ekelhaften Leute, jetzt doch gerade der Prozess von diesen Produzenten da, ja.
Harvey.
Die Frauen, Harvey Weinstein, die Frauen sagen jeden Tag unter Tränen aus, ja. Mhm. Und werden von den Anwälten von ihm auseinandergenommen. Es ist entsetzlich.
Dass das überhaupt legal oder immer alle, okay ist, nur weil er Geld hat. Nur
alle diese Männer, denen sollte man den Schwanz abschneiden. Es ist nicht zu sagen.
Ja.
Wieso? Ja, die haben die Macht, weil die Industrie hinter ihnen steht und weil sie.
Because they're all billionaires and you can pay a lot of people with a lot of money.
Ja. Aber es gibt eben jetzt auch wieder da eine junge Generation. Ich meine, diese jungen Abgeordneten sind schon klasse. Ja. Viele davon sind schwarz, viele davon sind Frauen, viele davon sind hispanisch. Das gibt Hoffnung, aber. Dieses Monster hat so viele Medien und Anwälte, die alles manipulieren. Nicht ein Wort, was aus dessen Mund kommt, stimmt oder ist die Wahrheit. Ja. Es ist schon so, dass Amerika darunter sehr gelitten. Wir haben nur eine Chance in Europa. Frankreich und Deutschland sollten sich mit Russland verbünden. Dann hätten wir einen großen Kontinent, der Amerika die Stirn bieten könnte. Hm. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, wir können das ja mal, in die Wege leiten, du.
Ja.
Du, ich habe letztens ein Interview von dir gesehen auf YouTube. Da hatte ich kurzzeitig sogar vergessen, dass dass du das letztens gemacht hast. Ich habe natürlich deinen Pulli direkt erkannt und deinen Haarschnitt auch. Ich habe schon gesehen, dass das ja gerade in letzter Zeit gemacht wurde. Das war so süß. Ich war in Berlin bei meinen Freunden zu Hause und die beiden meinten dann halt so, oh, lass mal Mathieu auf YouTube googeln. Lass mal Mathieu auf YouTube googeln. Und ich so, hä, warum denn? So, ja, da findet man doch bestimmt witzige Sachen, auch so mit Dschungelcamp und so. Und dann hast du in diesem Interview über Dschungel, und ich muss echt sagen, du hast das richtig, richtig schön gemacht. Also wollte ich dir nur noch mal ganz kurz hier, weil wir auch noch nicht seitdem gesprochen haben, sagen, du hast mir von dem Interview erzählt, wo du letztens warst, so YouTube-Interview-mäßig. Ich habe leider gerade vergessen, wie es heißt. Weißt du noch, wie das hieß, wo du warst?
Keine Ahnung. Nö.
Aber du weißt, welches ich meine. Da hast du mir auch noch... Doch, du bist auch nach Hause gekommen in OM letztens und meintest so, ja, ich war gerade bei so einem Interview für YouTube.
Hä?
Do you remember?
Weil ich habe so viel Mist in so vielen Interviews erzählt.
Nein, gerade jetzt letztens. Da warst du irgendwo in...
Ach so, vor 3 Wochen oder so?
Ja.
Ach, das war ein Podcast.
Ah, das war, aber das war auch gefilmt. Also das
eine
kannst
Stunde.
Du auf YouTube
Stimmt.
sehen.
Ach, den gibt's schon auf YouTube, ja. Hab ich noch gar nicht gesehen.
Ja, google mal. Google mal. Du musst einfach nur auf YouTube gehen und Mathieu Carrière Podcast oder Interview eingeben.
Ah ja, gut, ja.
Aber das war ganz süß, weil wir haben das dann geguckt und haben dann immer deeper into the Mathieu Carrière YouTube Dings gesappt und irgendwann kamen dann da so Dinge echt von vor so lange her so. Aber das muss man auch nicht sehen. Aber das Interview fand ich wirklich richtig schön und auch wie, ja, irgendwie du über den Dschungel gesprochen hast, so als seist du tatsächlich darüber hinweg. So, ich glaube, es hat endlich mal so ein Machtwort gebraucht, dass irgendjemand von dir auch hört, dass du über den Scheiß hinweg bist und dass es einfach Schnee von gestern ist und dass es jetzt auch reicht. So, dass die Leute dich auch nicht immer weiterhin damit irgendwie konfrontieren, dass du dich nicht damit identifizieren musst und dich damit profilieren. So, das reicht auch jetzt einfach.
Ja, weil ich glaube, ich bin drüber weg. Ich glaube, die anderen Leute sind noch nicht drüber weg.
Aber warum ist das so?
Die schlechten Sachen, die man in seinem Leben macht, vergisst niemand. Hm. Und die guten Sachen, die man macht, die werden sofort vergessen.
Du hast so viele tolle Dinge gemacht.
Was?
Nein, sorry, das darf ich ja nicht sagen, weil das ist ein Lob. Wir dürfen uns ja hier nicht loben.
Ja, stimmt, wir wollen es nicht loben.
Viele deiner Filme waren qualitativ toll und auch deiner Dinge, die du gemacht hast.
Ja, klar.
Ich kann das nicht unemotional sein.
Ich habe auch überhaupt keine Probleme damit. Mich interessiert, was wir jetzt zusammen machen zum Beispiel.
Ja.
Und das ist mir wichtiger als das, was ich vor 10 Jahren mal gemacht habe.
Ja, sehr gute Einstellung. Live in the now. Und deshalb, weil wir jetzt schon, ja, wahrscheinlich so noch ein paar Minütchen haben wir noch, aber bald Schluss machen müssen. Ich habe noch meine heutige Frage heute an dich.
Aha.
Nimm dir ruhig Zeit, um diese zu beantworten. Nein, du darfst auch einfach rausballern mit der Antwort. Frage, was bedeutet für dich heutzutage Luxus?
Luxus?
Ja.
Luxus bedeutet mich, morgens früh auf die Terrasse zu gehen und zu sehen, dass der Knöterich, den ich gepflanzt habe, inzwischen aufgeblüht ist.
Oh.
Das ist Luxus. Gut, ich habe einen Tick, den hatte ich schon immer. Das sind gebrauchte oder zu kleine oder zu große Kaschmirpullover.
Das ist dein Luxus.
Das ist für mich Luxus, ja.
Schön.
Ich habe mir früher immer aus den nicht mehr tragbaren Kaschmirpullovern Kissen gemacht.
Mm.
Und ich hatte mal einen Hua, als ich ein Baby war. Das nennt man so ein transitionelles Objekt. Das war so ein ziemlich weiches, ja, kleines Handtuch. Und ohne das konnte ich nicht schlafen. Und
oh, ein Hua, Tuch. Du hattest ein Tuchi.
Ja.
Süß.
Ja, ja. So ein Kuscheltuch.
Ja.
Und das, ja, das sind heute meine Pullover.
Ohne die kannst du nicht schlafen.
Ja, was ist denn für dich Luxus?
Oh, krass, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da auch, mir geht es tatsächlich wirklich eher um so ein Empfinden. Also ich wertschätze mittlerweile einfach extrem, wenn ich zufrieden bin. Einfach gelassen und zufrieden. Weil ich, ja, irgendwie, weil es halt so schön ist. Und in dem Moment, wo man es nicht mehr hat, kann man es dann auch richtig wertschätzen. Für mich ist Luxus tatsächlich das, was ich hoffentlich ab morgen machen werde. Einfach aufwachen zu können und genau die Dinge tun zu können, auf die ich Bock habe. Und dabei einfach fucking glücklich zu sein und lächeln zu können und sagen zu können, ich kann durchatmen und keiner stresst mich, vor allem nicht ich mich selbst. Das ist, glaube ich, für mich der beste Luxus, keinen Stress zu haben.
Das könnte man drucken, was du da eben gesagt hast. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es ein schöner Aufenthalt wird.
Natürlich. Weißt du, es geht ja beim Glück auch oft einfach um die eigene Entscheidung. Und alles, was wir, also das sehe ich zumindest so, alles, was wir so am täglichen, aber auch insgesamt im Leben so, was uns gegenüber trifft, what we encounter, was uns entgegenkommt, das ist alles eine Entscheidung. Also es kommt alles von hier. Und je nachdem, wie man sich fühlt, ist es auch eine Entscheidung. Man kann immer entscheiden, wie man reagiert. Man kann nicht die Welt kontrollieren und die Situationen in seinem Leben kontrollieren, aber man hat immer, immer, immer die Entscheidung, wie man drauf reagiert und was für eine Art Mensch man währenddessen sein will. Und ich glaube, wenn man sich lange genug damit befasst oder versucht, ein glücklicher Mensch, ein netter Mensch, ein compassionate, ich weiß nicht gerade nicht, wie man das sagt, loving, weiß ich auch gerade nicht, wie man das sagt, einfach ein herzlicher und lieber Mensch zu sein, so, dann wird es auch irgendwann zurückkommen. So, das ist mein letzter weiser Spruch des Abends.
Das war kein Spruch, das war eine richtige Rede.
Sorry, sorry. Ich wurde reingesogen in mein Thailand-Feeling.
Ja, Mensch, ich freue mich auf den nächsten. Ich freue mich auf dich.
Oh, ich freue mich auf dich. Wann sehen wir uns denn?
Ja, wenn du zurückkommst. Ach nee, ich bin dann, bist du in Berlin dieses Jahr?
Wann
doch,
denn?
Doch, du gehst auch zu den, ja, so Mitte Februar.
Ja, aber ich bin, guck mal, warte mal, ich bin in Paris aber auch.
Ja, ist doch okay, ich höre dich jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wieder eine Sendestörung hier. Ja, hallo.
Ah ja, jetzt habe ich dich wieder.
Hallo.
I got you. Ja. Ich bin in Paris, 13. bis 16. Bist du dann da?
13.?
Ja.
Ja, super, dann bin ich noch hier. Dann sehen wir uns am 13. Februar.
Yes! Ich war dieses Jahr noch gar nicht in Paris, okay. Aber es ist ja auch erst Ende Januar. Okay, dann würde ich sagen, scheiße, ich wollte noch wegen Heilerin und Therapeut das einmal ansprechen, aber das machen wir beim nächsten Mal einfach, finde ich, wenn wir uns sehen.
Machen wir beim nächsten Mal.
Bis dahin wünsche ich dir einen wundervolle Woche.
Wenn ich dich
Woche.
So angucke und höre, dann hat es schon gewirkt.
Oh, natürlich hat es gewirkt. Voll, du spürst es auch durch Skype. I love it. Okay, Mathieu, wir hören uns ganz bald. Hast du noch letzte Worte?
Guten Flug, happy landings.
Nein, für unsere Hörer, aber danke.
Ach, für die Hörer, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir Hörer?
Ja. Vergessen.
Liebe Grüße an die Hörer. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao.
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.